Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Münchner Studio von Kirche in Not in München begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Wir senden heute den zweiten Teil eines Interviews mit Pater Wolfgang Zürlein, dem Postulator im Seligsprechungsprozess für Pater Engelmar Unzeitig, auch bekannt als Engel vom KZ Dachau. Die in manchen Programmheften aufgeführte Sendung mit dem Politologen Andreas Püttmann wird auf den 10. April verschoben. Nun aber zum Thema. Wir haben in der vergangenen Woche einiges über den Lebensweg des jungen Hubert Unzeitig erfahren, über seine Berufung und seine Verhaftung. Auch über die Lebensverhältnisse im KZ Dachau haben wir uns informieren lassen. Und mehr über das Leiden und das Martyrium des deutschen Maximilian Kolbe, wie Engelmar Unzeitig auch genannt wird, jetzt gleich nach dem Jingle. Und am Ende der Sendung halten Sie bitte Papier und Schreibzeug bereit. Zu gewinnen gibt es 5 Eintrittskarten für den Kongress Treffpunkt Weltkirche vom 18. bis 20. März in Würzburg. Pater Zürlein, wir haben in der ersten Folge unseres Gespräches bereits über die unmenschlichen Haftbedingungen im KZ Dachau gesprochen, über die Schikanen, den Hunger und die willkürlichen Strafmaßnahmen. Und dazu gehörte auch die Zensur der Briefe, die die Häftlinge ja begrenzt schreiben durften. Auch Pater Engelmar Unzeitig hat Briefe verfasst. Einige von ihnen sind erhalten und Sie haben sie in einem Buch herausgegeben. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Bemerkenswerteste an diesen Briefen?
Ich habe eine Sammlung von etwa 75 bis 80 Briefe Pater Engelmars aus Dachau. Die Korrespondenz eines Häftlings musste immer an eine und dieselbe Person gerichtet sein. Und sie durfte nur zweimal im Monat geschehen. Es waren leere, vierseitige DIN A5 Briefformulare da, mit eingezeichneten Linien, die nur die Linien beschrieben werden durften, die die Häftlinge benutzen mussten. In manchen sind Worte oder ganze Zeilen mit breiten, schwarzen Tuschpalten unleserlich gemacht, sodass auf der Rückseite des Briefbogens auch der Text nicht mehr lesbar war. Manche Briefe sind mit der Schere halbe Seiten ausgeschnitten. Man durfte also nichts über seine persönlichen Verhältnisse sprechen. Man durfte nicht sagen, ich bin krank oder uns geht es schlecht. Persönliche Mitteilungen durften nicht gemacht werden. Erst ab 1942, das war ein Jahr des Hungers, wo viele Häftlinge verhungert sind, durften Pakete geschickt werden und empfangen werden, weil man die menschliche Arbeitskraft im Krieg höher einschätzte. Das Porto für die Briefe mussten die Häftlinge selbst zahlen. Ebenso musste für Essen und Unterkunft von den Angehörigen 40 Reichsmark monatlich bezahlt werden.
Man hat das KZ Dachau auch das größte Kloster der Welt genannt, denn dort gab es eben so viele inhaftierte Geistliche, dort gab es dementsprechend auch viele Priesterblöcke. Wie viele Geistliche waren in Dachau eigentlich inhaftiert?
In der Gedenkstätte Dachau heute wird als Gesamtzahl der inhaftierten Geistlichen 2720 genannt. Davon waren 1780 polnische Geistliche. Also fast zwei Drittel aller Geistlichen waren Polen. Die deutschen Geistlichen wohnten in Block 26, wo auch eine Kapelle eingerichtet war. Es gab aber auch niederländische, belgische, französische, italienische Geistliche in anderen Blöcken. Von den Vergünstigungen, zum Beispiel Messbesuch, Kapellenbesuch überhaupt, waren die Ausländer ausgeschlossen. Ich weiß aber von Häftlingen, dass einzelne Ausländer immer anwesend waren bei den Gottesdiensten. Das war eben nicht so genau zu kontrollieren von der SS. Es gab sogar einmal eine Priesterweihe im KZ. Karl Leisner, ein Münsteraner Diakon, wurde von einem französischen Bischof zum Priester geweiht. Heute ist dieser Diakon oder Priester selig gesprochen. Pater Kendenich zum Beispiel, der Gründer der Schönstattbewegung, hat sogar Exerzitien erteilt, nicht nur bei den Deutschen, sondern auch bei den Polen. Und beim Morgenappell hat er die Heilige Kommunion ausgeteilt. Die Häftlinge hielten die Hände auf dem Rücken und Pater Kendenich ging da hinten vorbei und fragte nur flüsternd, wie zu kommunizieren. All das ohne Wissen der SS. Manche von diesen Häftlingen damals sind heute selig gesprochen. Pater Engelmar ist als verehrungswürdig erklärt. Das heißt, sein Tugendgrad wurde als heroisch anerkannt. Pfarrer Häfner, ein Priester der Diözese Würzburg, wird jetzt am 15. Mai 2011 in Würzburg als Märtyrer selig gesprochen. Das Verhältnis der Häftlinge untereinander, auch der Geistlichen, war durch die Enge sehr belastet.
Die Häftlinge, die Priester haben also auch trotz der schweren Lage versucht, ihren Glauben zu leben. Es gab heilige Messen, das erwähnten Sie eben schon. Es gab sogar eine Priesterweihe, nämlich diejenige Karl Leisners. Aber wie noch hat man denn versucht, seinen Glauben zu leben? Wie war das überhaupt möglich?
Grundsätzlich kann man überall den Glauben leben. Auf dem Trockenboden, in der Plantage, wo man die Teepflanzen getrocknet hat, haben mehrere Priesterhäftlinge einen kleinen Katechismus zusammengestellt, haben ihn ins Russische übersetzt und dann 12-mal in russische, kyrillischer Sprache mit der Hand abgeschrieben. Diese Büchlein gingen dann von Hand zu Hand unter den jungen russischen Häftlingen, obwohl jede religiöse Betätigung untereinander verboten war. Pater Engelmar hat mit diesen Büchlein gearbeitet, weil er Russisch konnte und auch zum Beispiel bei anderen Priestern um Lebensmittel für diese jungen Russen gebettelt, wenn sie ein Paket erhalten hatten. So hat er, weil er ein wenig Russisch konnte, ihnen den Katechismus erklärt und Gebete mit ihnen gesprochen. Alles natürlich heimlich und das nenne ich Glauben leben im KZ mit hohem Risiko.
Dennoch die unmenschlichen Zustände, die Fronarbeit, das Hungern, die körperlichen Gebrechen und Anstrengungen, all das waren ja auch große Glaubensprüfungen für die Geistlichen. Was berichten denn die Quellen über Pater Engelmars Haltung als Mensch und Priester?
Wir haben vorhin schon gesagt, er hat mit Lebensmitteln den Hungernden geholfen. Er hat Religionsunterricht erteilt. Einmal hat er, so berichtet Pfarrer Dümich, ein Mithäftling, als er im Kommando Messerschmidt-Baracke Nachtschicht arbeitete, in den Nächten lange Gespräche mit einem inhaftierten russischen Politoffizier geführt, der nach Engelmars Tod zur katholischen Kirche konvertierte. Er nannte Engelmar seinen Heiligen. Die Überlebenden beschreiben Engelmar als bescheiden, als Engel von Dachau, zurückhaltend oder gar schüchtern, aber hilfsbereit und geistlich vorbildlich.
Ist denn etwas bekannt über Pater Engelmars Wirkung auf seine Vorgesetzten? Sie haben gerade schon gesagt, er hatte eine Wirkung auf seine Mithäftlinge, aber wie war es bei seinen Vorgesetzten, bei der Wachmannschaft zum Beispiel?
Wenn ich nicht irre, war es Hans Bransen, ein Mainzer Kaplan, der berichtet, dass Pater Engelmar im Büro der Besoldungsstelle der Waffen-SS arbeitete. Er tat Büroarbeit an der Schreibmaschine. Bransen berichtet, dass Engelmar auch private Briefe für den SS-Mann auf der Maschine schrieb. Liebesbriefe und Briefe an seine Eltern. Es ging dabei bei diesen Gesprächen, die der SS-Mann mit Engelmar führte, um Nikodemus-Gespräche, um den Glauben ging es, um die Existenz Gottes. Beide wären wohl hart bestraft worden, hätte man sie bei solchen Gesprächen erwischt. Ich habe aber nie gehört, dass Pater Engelmar einer besonderen Strafe zugeführt worden wäre. Wir wissen nicht, welchen Einfluss diese Gespräche auf den SS-Mann hatten.
Gab es zu jener Zeit noch weitere Mitmenschlichkeit von Seiten der KZ-Aufseher, der Wachmannschaft, die bekannt geworden ist?
Offiziell gab es im KZ keine Mitmenschlichkeit. Wenn einer zu sanft, einer von der SS, mit den Häftlingen umging, dann bekam er eine Anmahnung. Aber in Einzelfällen war auch bei der SS nicht alles erstorben. Ein Beispiel. Aus der Heimat des Pater Engelmar unzeitig gab es einen SS-Mann unter der Wachmannschaft. Dieser SS-Mann schmuggelte mehrere unzensierte Briefe Pater Engelmars an seine Eltern aus dem KZ. Wenn dieser SS-Mann die Briefe persönlich überbrachte, übergab er den Brief Engelmars Mutter, ließ ihn ein- oder zweimal lesen und verlangte, dass man ihn, den Brief, vor seinen Augen verbrannte. Einer dieser Briefe ist in meiner Sammlung. Dort durfte er natürlich klar und deutlich schreiben, wie es ihm geht.
Es gab also durchaus Mitmenschlichkeit auch in dieser Hölle von Dachau. Und es gab Solidarität, mitunter heroische Solidarität der Gefangenen untereinander. Und ein besonders eindrückliches Beispiel für diese Solidarität war die Befehlsverweigerung wegen einer bevorstehenden Exekution von 92 russischen Offizieren, die bekannt geworden ist. Wie war denn das genau damals?
Eine Hinrichtung von russischen Offizieren war also geplant und diese Planung war irgendwo zu den Häftlingen hindurch gesickert. Nach dem Zählappell am Morgen trat keiner der 20.000 angetretenen Häftlinge einen Schritt voran, als der Lagerführer das Kommando Marsch zum Abmarsch zur Arbeit gab. Man war total geschockt. Auch ein zweites Kommando, Marsch, half nichts. Die SS fragte, was ist los? Nun erfuhren sie, dass dies Solidarität mit den russischen Offizieren ist. Sie waren schon abgesondert in einer eigenen Kompanie angetreten. Die SS forderte zwei Kompanien der Wachmannschaften mit Maschinenpistolen an. Das waren 700 Mann. Und die auch schnell da waren. Da trat ein russischer Oberst vor und schrie, Genossen, rückt aus zur Arbeit. Wir gehen in den Tod, wie wir gelebt haben. Für Mütterchen Russland. Das war eine einmalige, aber einzigartige Solidarität im KZ Dachau. Die 92 Offiziere wurden in mehreren Gruppen nacheinander abgeführt.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs über Pater Engelmar Unzeitig, den Engel von Dachau. Telefonisch zugeschaltet ist uns weiter der Postulator in seinem Seligsprechungsverfahren, der Marian-Hiller-Missionar Wolfgang Zürlein. Kehren wir zurück zu Pater Engelmar. Was ist bekannt über weitere priesterliche Dienste, die er im KZ versehen hat?
Als die Kriegsfolge nach der deutschen Niederlage bei Stalingrad sich mehr und mehr auf die gegnerische Seite verlagerten und die Ostfront immer mehr nach dem Westen vorrückte, mussten die KZs im Osten nach dem Westen verlegt werden. Je näher sie kamen, desto mehr wurden die KZs im Westen überbelegt. Manche Räume, die vorher für 50 Mann ausgelegt waren, wurden nun mit 100 und 150 und noch mehr belegt. Und da die hygienischen Verhältnisse auf dem Transport in den Viehwagen katastrophal waren, breiteten sich schnell Seuchen und Epidemien im Lager aus. Läuse wurden mit eingeschleppt. Die Bekleidungsfetzen und die Schuhe wurden den Sterbenden schon geklaut, bevor sie tot waren. Es starben in manchen Nächten über 100 Kranke. In mehreren Sprachen stand überall zu lesen, eine Laus, dein Tod. Engelmar schrieb an seine Schwester in einem Brief, Liebe verdoppelt die Kräfte. Es wurden Ende 1944 eigens Quarantäneblöcke eingerichtet. Es waren 6 Baracken, 6 Blöcke, Block 17, 19, 21, 23, 25 und 27. Diese Blöcke waren durch Maschendraht abgeschirmt von den anderen Blöcken. Keiner durfte in diesen Bereich hinein. In diese Blöcke wagte sich auch kein SS-Mann mehr, aus Angst vor Ansteckung. Während sonst die Posten als Blockälteste und Blockschreiber hoch begehrt waren, weil sie mit Privilegien verbunden waren, wollte niemand mehr in diese Position. Man hörte ja schon die feindlichen Geschütze in der Ferne.
Jetzt haben Sie die Zustände in diesen Baracken, in diesen Quarantänebaracken schon angedeutet. Aber wie muss man sich die Zustände an diesen den Tode geweihten Orten denn konkret vorstellen?
In dieser Situation meldete sich Pater Engelmar freiwillig als Blockschreiber. So berichtet Prälat Schelling, der damals der Lagerdekan über die Geistlichen in Dachau war. Als Blockschreiber hatte Pater Engelmar freien Zugang zu allen Räumen in seinem Block. Das heißt, er konnte zu allen Kranken, er konnte sie versorgen und pflegen und betreuen wie eine Krankenschwester. Er konnte mit ihnen reden, ihnen vielleicht sogar die Beichte abnehmen oder die Taufe spenden, ihnen die Krankensalbung geben. Da freute sich sein seeleneifriges Herz. Zum ersten Mal kann er wirklich priesterlichen Dienst tun. Sein priesterlicher Bettnachbar auf Block 26, Pfarrer Josef Witthaut, sagte zu ihm, Engelmar, weißt du, dass das deinen Tod bedeuten kann? Er lächelte nur und sagte, wenn es Gott will.
Insgesamt 20 Geistliche, 10 Deutsche und 10 Polen haben sich dann freiwillig zum Dienst gemeldet. Einer davon war eben Pater Engelmar unzeitig, wie Sie gesagt haben. Es war der 11. Februar 1945. Was ist denn über die nun folgende Zeit in den Todesbaracken der Nachwelt überliefert?
Von diesen 20, die sich gemeldet hatten als Pflege in diese Typhusbaracken, haben 2 überlebt. Einer davon ist Pater Johannes Lenz, ein Jesuit, dem, wenn ich richtig verstanden habe, von einem Mithäftling vorher Eigenblut entnommen wurde, das er ihm mangels Medikamenten später injiziert hat. Und durch diese Methode hat Pater Lenz überlebt. Und dieser Pater Lenz erzählt, Pater Engelmar war im Nachbarblock voller Kranken tätig. Mitte Januar klopfte es am Fenster unseres Blocks, erzählt er, bei der Engelma, schon vom Fieber gezeichnet. Die Augen glänzten. Er wollte heiliges Öl für die Krankensalbung. Ich gab ihm welches und warnte ihn vor der Ansteckung. Er lächelte nur, zuckte mit den Schultern und bedankte sich für das heilige Öl. Eine Woche später war Engelmar tot.
Bevor er starb, hatte er aber noch einen letzten Brief an seine Schwester Adelhilde geschrieben, der uns erhalten geblieben ist und der als sein Testament gilt. Was steht in diesem Brief?
Dieser Brief ist eigentlich nicht der letzte. Er stammt vom 7. Juli 1944. Der darin erwähnte Pater Lenz hatte eine Schwester, die mit Schwester Adelhilde zusammenarbeitete. Und deshalb die Grüße. Er schreibt in diesem Brief: All das nimmt uns aber nicht die Gelassenheit, da wir uns alle in Gottes Hand wohlgeborgen wissen. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. All unser Tun, unser Wollen, unser Können, was ist es anders als seine Gnade, die uns trägt und leitet? Seine allmächtige Gnade hilft uns über die Schwierigkeiten hinweg. Dann folgt der wunderschöne Satz: Liebe verdoppelt die Kräfte, sie macht erfinderisch, sie macht innerlich frei und froh. Es ist wirklich in keines Menschen Herz gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Unsterblich ist das Gute und der Sieg muss Gottes bleiben, wenn es uns auch manchmal nutzlos erscheint, die Liebe zu verbreiten in der Welt. Und dann fährt er fort: Wir sind noch, Gott sei Dank, heil und unversehrt, auch Pater Lenz. Deiner im Gebet gedenken, grüß dich herzlichst, Hubert.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Um einen Märtyrer der Nächstenliebe geht es in unserer heutigen Sendung. Wir sprechen heute über Pater Engelmar Unzeitig und telefonisch zugeschaltet ist uns weiter der Postulator in seinem Seligsprechungsverfahren, Pater Wolfgang Zürlein. Am 2. März 1945, einen Tag nach seinem 34. Geburtstag und wenige Wochen vor Ende des Zweiten Weltkriegs, ist Pater Engelmar Unzeitig dann an den Folgen des Fleckfiebers gestorben. Und normalerweise wurden im KZ die Leichen sofort anonym im Krematorium verbrannt. Aber seine Asche konnte gerettet werden und das unter Umständen wie in einem Kriminalroman. Wie war denn das?
Ein priesterlicher Mithäftling und Freund, Pfarrer Richard Schneider, hat den Häftling, der im Krematorium für die Verbrennung der Leichen zuständig war, mit Lebensmittel bestochen, dass er die Leiche bei der Engelmaß einzeln verbrannte und ihm die Asche in einer Tüte übergab. Als Pfarrer Schneider mit der Tüte im Arm durch die SS-Kontrolle in die Plantage ging, fragte ihn der SS-Mann: Was ist das? Und er zeigte ihm die Asche. Was soll diese Asche? Pfarrer Schneider antwortete: Da wir keine Seife haben, ist Asche ein sehr guter Ersatz. Wussten Sie das nicht? Okay, er winkte die Wache hindurch. Ein Gärtnereiverwalter, der mit dem KZ über die Gärtnerei Verbindung hatte, namens Pfanzer aus der Stadt Dachau, nahm die Asche mit in seine Wohnung. Und den größten Teil der Asche brachte er persönlich in einem Holzkästchen, so groß wie eine Zigarrenkiste, in den folgenden Wochen nach Würzburg ins Bioseminar. Am 30. März 1945, am Karfreitag, 14 Tage nach dem totalen Angriff auf Würzburg, setzten die Mitbrüder dieses Holzkistchen mit der Asche Engelmars, die in einem Leinensäckchen eingenäht war, in unserer Gruft im städtischen Friedhof bei. Den zurückgehaltenen kleineren Teil der Asche hat Herr Panzer später nachgeliefert. Er hatte Sorge, dass der erste Teil der Asche vielleicht unterwegs verloren gehen könne bei den unwägbaren Barkeiten des Kriegsgeschehens am Ende. Im Juni 1945 wurden die beiden Aschenteile in einer würdigen Messingurne vereinigt und wieder in die Gruft versenkt. Im Herbst 1968 wurde diese Urne in einer würdigen Feier in Anwesenheit vieler ehemaliger Mithäftlinge vom Friedhof in unsere Herz-Jesu-Kirche überführt und dort in einer Seitenkapelle beigesetzt. Bei dieser Translatio sagte Pater Sales Hess, ein Benediktiner, ein Mithäftling, in seiner Predigt: Wir dürfen der Kongregation der Missionare von Marianil gratulieren. Zu solch einem Helden der Caritas und des priesterlichen Eifers. Heute sehe ich immer wieder viele Menschen beten an seinem Grab. Offenbar vertrauen sie seiner Fürbitte.
Pater Engelmar ist seinen Weg bis zum Ende gegangen und ist freiwillig aus Nächstenliebe gestorben, so könnte man es, glaube ich, umschreiben. Alle Quellen, alle Zeugen belegen, sprechen von der großen Heiligkeit dieses Mannes, und das hat ihm ja auch den Beinamen Engel von Dachau oder auch Deutscher Maximilian Kolbe eingebracht. Dennoch hat man manchmal das Gefühl, als sei Pater Engelmar eigentlich noch viel zu wenig bekannt hier bei uns in Deutschland. Woran liegt denn das eigentlich Ihrer Meinung nach?
Erst durch die Biografie des Pater Engelmars, eine Spur der Liebe hinterlassen, die Pater Adalbert Balling 1984 veröffentlicht hat, wurde Pater Engelmar erst bei seinen eigenen nachkommenden Mitbrüdern bekannt. Pfarrer Schneider gebührt das Verdienst, immer wieder bei den Mitbrüdern und bei den Obern zum Seligsprechungsprozess gedrängt zu haben. Ebenso war der Altbischof Scheele von Würzburg einem kanonischen Verfahren gegenüber sehr offen und hilfsbereit. 1991 schließlich wurde das Erhebungsverfahren zum Seligsprechungsprozess in Würzburg eröffnet, in dem ich als Postulator fungieren durfte. 2009 wurde Pater Engelmar offiziell der heroische Tugendgrad zuerkannt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Anerkennung eines Wunders. Dann kann Pater Engelmar selig gesprochen werden. Ich habe in Rom einmal den Generalrelator in der Seligsprechungskongregation gefragt, warum so wenige Deutsche, aber so viele Italiener und Spanier selig gesprochen werden. Er antwortete mir: In Deutschland glauben viele Christen nicht mehr an Wunder. Und deshalb beten sie auch nicht mehr zu den Heiligen um Wunder. Ob an dieser Erklärung etwas Wahres ist, mag jeder für uns sich selbst beantworten.
Ja, vielleicht sollten wir Deutsche daher ganz besonders für die Seligsprechung von Pater Engelmar unzeitig beten. Glauben Sie, das wird neue Impulse geben, auch für unser Glaubensleben hier in Deutschland, wenn wir einen neuen Seligen, einen Märtyrer wie ihn hätten, einen weiteren nach Pfarrer Häfner?
Ich bin fest überzeugt, jede Seligsprechung ist ein gewaltiger Impuls für den Glauben und eine Weiterverbreitung des Namens des Seligen. Und nicht zuletzt ein großer Gnadenstrom von Gott hier für uns alle. Wenn es soweit ist, wird es auch bei Pater Engelmar so sein.
Was ist aus Ihrer Sicht die Botschaft Pater Unzeitigs gerade für unsere Zeit?
Hier kann ich eigentlich nur wiederholen, was Pater Sales Hess bei der Überführung von Pater Engelmars Asche in unsere Kirche in der Predigt gesagt hat. Pater Engelmar ist ein Held der Caritas und des priesterlichen Eifers. Ein Missionar nach dem Herzen Jesu. Diese beiden Punkte, glaube ich, sind sehr wichtig. Die Liebe und der Eifer im Glauben. Sein Geist kann auch Tschechen und Deutsche wieder im Glauben verbinden. Wir merken heute noch, wie schwierig das Verhältnis zwischen den Heimatvertriebenen und den Tschechen heute ist. Engelmar wäre eine solche integrierende, versöhnende Figur. Und uns als Nachkommen, als Nachfahren in seinem Dienst in der gleichen Gemeinschaft der Marianille, kann er nur als Vorbild dienen.
Das war der zweite Teil unseres Gesprächs über Pater Engelmar Unzeitig, den Engel von Dachau, wie er auch wegen seiner bis zum Tode vollendeten Nächstenliebe genannt wird. Wir sprachen mit dem Herausgeber seiner Briefe und Postulator in seinem Seligsprechungsverfahren, Pater Wolfgang Zürlein. Es ist eine ganze Reihe interessanter Publikationen über das Leben Pater Unzeitigs erschienen. Ein neues Buch in Prosaform kommt in diesen Tagen heraus. Fragen Sie bei Interesse einfach nach beim Kirche in Not Büro in München unter Telefon 089 64 24 888 und die 0. Dort kann man Ihnen die nötigen Angaben und Bestellmöglichkeiten nennen. Jetzt aber zum angekündigten Gewinnspiel. Kirche in Not verlost 5-mal eine Eintrittskarte für alle Tage beim Kongress Treffpunkt Weltkirche 2011. Dieser findet vom 18. bis zum 20. März im Würzburger Kongresszentrum statt. Und wenn Sie eine Karte gewinnen möchten, beantworten Sie jetzt bitte folgende Frage. Zu welcher Ordensgemeinschaft gehörte Pater Engelmar Unzeitig? Ich glaube, für alle, die ein wenig aufgepasst haben, dürfte das nicht allzu schwer sein. Wer die richtige Lösung weiß, ruft bitte an bei Kirche in Not unter der eben erwähnten Nummer, also 089 für München 6424 dreimal die 8 und die 0 oder schreibt ein Mail an info@kirche-in-not.de. Wer es gerne per Fax mag, 089 64 24 888 50. Und damit sage ich Adieu für heute. Vielleicht sehen wir uns in 2 Wochen in Würzburg wieder oder aber schon am nächsten Sonntag zur gewohnten Zeit auf Ihrem Sender. Machen Sie es gut. Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.